die Serie hat durchaus starke Momente. Ja. Der Schluss gehört nicht dazu. Dann stehen die alle da und singen und gehen gemeinsam in Rauch. Ja. Das ist ein bisschen sehr kitschig.
Auferstehung heißt, der Körper kommt als Untoter wieder.
That's not how he works. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Es ist jetzt Halloween gewesen. Mhm. Allerheiligen. Mhm. Und in guter alter Tradition haben wir auch immer eine Folge im Programm, wo es sich gruselt. Und auch heute, eine Woche später oder knapp eine Woche später, wird es sich gruseln. Und
es wird sich gegruselt haben.
Ja. Ein weiterer Publikumserfolg zur Halloween-Zeit von Netflix, Midnight Mass. Wir sind auch schon auf Instagram angeschrieben worden, macht bitte was zu dieser Serie.
Liegt so nah.
Es liegt so nah.
Viel mehr als Squid Game, mit Verlaub. Also das ist ja jetzt übrigens meines Wissens dritte Serie von Mike Flanagan auf Netflix. Diese Serie jetzt doch nochmal was ganz anderes. Mehrfach überraschend und gar nicht so gruselig.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Vor allen Dingen die ersten drei Folgen. Man weiß noch gar nicht so genau, worum es geht. Man weiß, es ist ein bisschen Mystery auf jeden Fall. Man weiß auch noch nicht, wie gruselig wird es jetzt tatsächlich. Dann gibt es den ein oder anderen angedeuteten Jumpscare. Aber man bewegt sich auf dieser Insel, auf diesem sehr begrenzten Raum, der auch immer wieder so aus Luftaufnahmen gezeigt wird und klar macht, wie eng es leben diese Menschen eigentlich da aufeinander. Und das ist diese römisch-katholische Community, die auf dieser Insel leben, die wirtschaftlich ziemlich heruntergekommen ist. Also denen geht es, sagen wir mal so, die haben alle schon bessere Zeiten gesehen. Ja. Und man weiß noch gar nicht so genau, worauf läuft es hinaus.
Ja.
Ich hatte dann ziemlich früh eine Ahnung. Und dann entwickelt sich, also auch nochmal jetzt der Hinweis, wir spoilern mal wieder
hemmungslos.
Und dann gibt es, ich weiß jetzt nicht, ob das der Sache gerecht wird, aber es gibt dann so ein From Dusk Till Dawn Moment, ja, wo man auch am Anfang nicht weiß, wo läuft das jetzt hinaus. Ja. Und dann wird es auf einmal ein Vampir-Splatter-Movie.
Ja, so ja. Genau.
Schon. Also es ist jetzt dann kein Vampir-Splatter-Movie, aber es wird auch schon gegen Ende hin ganz schön viel gesplattert.
Ja, also diese Flanagan-Serien, die haben ja keine Scham, auch mal aus einem eher inneren Schrecken, diese Bedrohlichkeit, die eher das Innenleben der Protagonisten betrifft, dann so ganz ruppige, plötzliche äußere Schocks zu erzeugen, indem dann jemand überraschend und explizit stirbt und da auch mal was spratzt. Aber es ist doch immer, sagen wir mal, gut dosiert. Nur am Ende ist es dann nochmal ganz schön, guck an. Ich finde aber, dass diese Serie eigentlich zwei Erzählebenen hat. Nämlich einmal eine, die in erster Linie, naja, sagen wir mal, die ganz oberflächliche ist, hallo, guten Tag, ich bin eine neue Gruselserie, schauen Sie mich an und es gibt einen Metaplot, der ist, haha, wir haben es gesagt, Vampire, so. Und das wird dann ab dem Moment, wo es klar ist, bleibt das auch dieser stringente Strang und da gibt es dann eigentlich nicht mehr viele Überraschungen, so. Sondern da kommt dann die zweite Ebene, das Überraschende ist nämlich das Verhältnis zu Religion, Religiosität, der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität und persönlichem Glauben, viel Eschatologie, die Rede von den letzten Dingen, was darf ich hoffen, die Kantsche Frage, die darauf abzielt und ein bunter Blumenstrauß von Antwortangeboten darauf, die alle irgendeine Kultur- und theologiegeschichtliche Reminiszenz haben. Und das ist schon manchmal so schwer, dass man gerne was übersieht und manchmal aber auch so gut, dass ich aufpassen musste, mich nicht zu verhören, also die Oberfläche ernster zu nehmen als das, was man dahinter noch entdecken könnte. Und das ist gerade, wir haben im Vorgespräch eben gesagt, sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung, was das Ende angeht.
Ja.
Da sollten wir gleich drüber sprechen. Denn da ist, glaube ich, das zweite Mal hinhören und hingucken, hilft da, hat mir jedenfalls sehr geholfen. Aber du hast eben schon gesagt, die ersten drei Folgen, die sind so der Spannungsbogen. Ja? Da ist das, da kriegt man Spaß drauf. Was sieht man da? Und man weiß noch nicht so richtig. Aber was da auch sehr gut dargestellt ist, ist zum Beispiel katholische Liturgie. Mhm.
Mit einer Ausnahme.
Mit
einer Ausnahme, die entscheidend ist für den Plot, weshalb das im richtigen Leben niemals so funktionieren würde.
Ja, ja.
Denn in der Liturgie ist es natürlich vorgeschrieben, es sei denn, man hat nichts anderes da, dass man Weißwein nimmt
so
und nicht Rotwein.
Es musste aber Rotwein sein.
Es musste Rotwein und das ist dann schon der erste, ne, da kommt der alte Messdiener durch in mir.
Mhm.
Ja, und auch das, was ich zumindest in Liturgiewissenschaften davon verstanden habe, klar hat sich das mit dem Weißwein daraus entwickelt, dass Rotwein macht sichtbare Flecken auf der Altarwäsche.
So ist es, ja.
Die theologische Begründung dahinter ist, dass eben nicht der Eindruck entstehen soll, man würde da jetzt etwas nachspielen und würde damit, das mit dem Blut besser erkennbar ist und augenfälliger ist, nimmt man dann eben Rotwein. Und das soll eben nicht passieren. Man soll eben nicht den Eindruck haben, dass man mit Rotwein da jetzt tatsächlich irgendwas, irgendein Opfer nachspielt.
Ja. So und so versuche ich zum Beispiel immer zu erklären, warum man in der Liturgie weg will davon, eine zu große Ähnlichkeit zum echten Blut zu haben. Und da hast du recht, das ist der Punkt hier, wo man sieht, ist es nicht ganz. Aber ansonsten ist das also dem Prämonstratensern wert. Das ist wirklich sehr schön und sauber dargestellt, was du im Film und in den Serien
nicht immer hast.
Oft suchen musst. Aber hier sehr sauber, weil das Augenmerk ja auch auf das Sakrament gelegt werden sollte.
Auch wenn es natürlich, und das gibt das Setting dann her, dass alles so ein bisschen hemdsärmelig ist, weil wie gesagt, die Menschen auf dieser Insel, auch die Gebäude auf dieser Insel, haben eben ihre besten Zeiten schon gesehen. Und das ist eben dann auch keine tolle Kirche, sondern das ist dann mehr so eine Bretterbude. Ja, aber auch da gelingt es der Serie eben in dieser kleinen Dorfkirche, die da aus Holzbrettern zusammengebaut ist, dann doch auch eine Feierlichkeit zu erzeugen.
Ja, vor allem durch die Fülle der Leute, die da sind.
Und diese ja eigentlich in der Liturgie nicht gewollte, auch augenfällige Ähnlichkeit zu tatsächlich biologischem Blut wird in der Serie dann dadurch aufgehoben, als dass es ja dann tatsächlich dort in der Messe von diesem Priester Blut verköstigt wird in der Eucharistie von eben diesem Dämon. Du sagtest vorhin, die Serie bietet so einen Strauß an
Eschatologischen Deutungshorizonten, übrigens Horizont hier auch gutes Bild, weil der Horizont immer eine Rolle spielt, wenn es da um Eschatologie geht.
Eine wichtige Rolle spielt eben in diesem Zusammenhang der muslimische Sheriff mit seinem Sohn. Und ich finde, einer der stärksten Momente in der ganzen Serie ist, die katholische Gemeinde erfährt immer wieder mehr Zulauf, weil dort Wunder passieren.
Genau.
Das gelähmte Mädchen Lisa kann plötzlich wieder gehen. Und auch der Sohn des Sheriffs möchte dahin, weil alle dahin gehen und sagt, ich will mir das mal angucken. Und da passieren Wunder. Und sein Vater sagt zu ihm, das ist so, wirkt Gott nicht.
Ja.
Im Englischen sagt er dann, that's not how it works.
Das ist, das ist nicht, wie es funktioniert, sagt er auch.
Und das ist einer der stärksten Momente
das find ich auch.
In der Serie. Und ein anderer sehr starker Moment ist, wo Riley, der ja in seiner Vergangenheit die Frau totgefahren hat und von dieser Frau in seinen Träumen verfolgt wird und der jungen Frau Erin, die ein Kind erwartet, auf der Couch sitzen und zusammen sich eben über Eschatologie unterhalten.
Ja.
Was haben wir zu erwarten, wenn wir sterben? Und Riley sich davon erhofft, dass das Letzte, was er noch sich erhoffen kann, weil er eine sehr materialistische, atheistische Weltsicht hat, aus der er auch keinen Hehl macht, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat, sagt, das, was ich mir noch erhoffen kann, ist, dass, wenn meine biologischen Funktionen aufhören zu funktionieren und sich die Atome und die Moleküle in meines Körpers auflösen, dann diene ich wieder einem höheren Zweck, weil dann die Atome und die Moleküle, aus denen meine Zellen bestehen, wieder in anderen Sachen weiter verwendet werden können. Das ist noch das, was er sich erhofft. Und das wird dann aufgefangen oder wieder aufgegriffen, weil er versucht, nachdem er von diesem Dämon oder diesem Engelwesen zu einem Vampir gemacht worden ist, eben seine Liebe, die Erin, zu retten, indem er mit ihr aufs Meer hinausrudert, in den Sonnenaufgang und sagt, du verschwinde hier von dieser Insel, diese Leute sind hier alle verloren. Und dann geht die Sonne auf und er trifft dann im Moment seines tatsächlichen Endes, sieht er diese junge Frau, die er in dem Unfall getötet hat, eben nicht mehr entstellt, sondern das Gesicht ist wieder heil, ohne Splitter, ohne Verletzungen.
Und genauso wie er, ne? Der in der wirklichen Welt verbrennt,
ist dort heil.
Ja.
Und wir sehen in dieser Serie, was es heißen kann oder wie man filmisch oder im Fernsehen in einer Serie Vorstellungen von persönlicher Eschatologie umsetzen kann, ohne dass es allzu kitschig wird. Und das ist dann eben das, was ich sagte, wo ich dann meine Schwierigkeiten habe. Das war mir am Ende dann in der letzten Folge ein bisschen zu viel.
Das war auch dann sehr rührend. Also wie ein Filmkritiker, den wir sehr schätzen, mal sagte, man muss dann auch nicht so tun, als würde einen das kalt lassen. Das darf einen auch anrühren. Man muss danach nur einen Schritt zurück machen, sich das nochmal angucken oder durchdenken und dann sagen, was war davon jetzt gewolltes Gefühle anrühren und was hat dann aber einen echten Wert darüber hinaus. Ja, und da würde ich aber nur hier nicht sagen, dass da nicht mehr dahinter ist. Vielleicht nehme ich das mal gleich, weil wir bei dem Riley waren, der im Boot saß. Also er hat seine Schuld akzeptiert und auch akzeptiert, dass er sie nicht selbst von sich aus abschütteln kann. Die ist Teil von ihm. Andererseits hatte er ein Mehr an Gefühlen, ein darüber hinaus an Gefühlen, nun endlich entwickelt und konnte sich zum Beispiel mit der Erin Green auch wieder in ein anderes Gefühl begeben, nämlich Liebe. So, und insofern ist die Liebe das letzte Wort. Als er das Ende akzeptiert und die Augen schließt, hat er sein Fegefeuer durchstanden und die Versöhnung erfahren mit seinem Opfer, das ihn bei der Hand nimmt. Cut. Mehr sehen wir nicht, was da passiert, wer weiß es. Ja, aber es wird ja schon, seine Vorstellung war ja, dass beim Sterben, da schießen dann nochmal alle Neuronen und dann hat man all diese Nahtoderfahrung und so weiter. Da sagt diese Darstellung ja jetzt, ja, das meinen wir nicht. Denn bei der Darstellung des Todes der Vampire, die sind ja, die Sonne fährt da drüber, Schluss, das ist ein Haufen Asche. Sondern das ist ja nur ein wirklich kurzer Moment, der andeutet Versöhnung im Ende. Cut, nächstes Thema. Was danach kommt, wird natürlich nicht dargestellt, bleibt in Rileys Welt oder eben Nachwelt oder wie auch immer.
Der Vorhang, hinter den wir nicht blicken.
Genau. Die Green, die am Ende ja auch stirbt und auch nochmal dieses Gespräch aufgreift, das die beiden über Eschatologie auf dem Sofa hatten, das hier aber in veränderter Form auftaucht, ne? Während sie da liegt und verblutet und auch auf den Sonnenaufgang wartet, wie die ganze Gemeinde. Sie hat jetzt in ihrem alternativen Erklärungsmoment eine Mischung aus ihrer ganz spirituellen, sehr persönlich, also persönlich religiösen Eschatologievorstellung und diesem materialistischen von Riley und kommt hier zu einem, im ersten Moment hört man eine pantheistische Erklärung. Mhm. Also die Welt ist irgendwie, die Welt ist Gott, ne, das ist jetzt alles, aber es ist ja ohnehin trotzdem, auch wenn die Welt ist, ist das ja trotzdem viel größer, als wir das erfassen können. Und alles ist dadurch irgendwie eins und Gott ist in allem zu entdecken und alles ist in Gott und so. Das kann man so sehen. Ich würde aber das zweite Mal hinhören dazu empfehlen und das, was ja den Pantheismus geöffnet hat, ist ein Panentheismus, nämlich zu sagen, ja, Gott ist in allem und alles ist in Gott, aber was Gott letztlich ist, bleibt trotzdem dahinter verborgen und bleibt trotzdem ein unbewegter Beweger, eine prima causa und so weiter. Das fängt das sozusagen alle platonistischen Deutungsangebote, wie man Gott verstehen, im Unverstehen verstehen kann oder beschreiben kann, dann doch wieder mit auf. Und ich glaube, das stimmt hier auch. Also man hört ein bisschen den Meister Eckhart daraus. Sie lässt von sich ab, um zu sich zu kommen. Das ist sozusagen der Meister Eckhart-Kern. Sie stirbt in dem Wissen, dass sie eigentlich jetzt zu sich kommt, nämlich in Gott oder als Gott. Und das ist eigentlich, dass sie selbst der, der Traum Gottes war, der so sein musste, aber der im Wesentlichen nicht alles ist, sondern das Wesentliche ist, vereint zu sein mit allem und das im letzten Moment sogar noch zu wissen. Dieses Bild vom Erwachen, das gleichzeitig aber auch das Ende des Vereinzelten bedeutet, so deute ich auch dieses letzte Gebet des Vaters mit seinem Sohn und das letzte Singen dieser Gemeinde, die im Lobpreis Gottes dann plötzlich verstummt, während eigentlich der Tag anbricht. Mhm. So, also das Eigentliche, und die Sonne ist ja immer schon auch ein Zeichen, die unbesiegbare Sonne Gottes gewesen, das eigentliche Erwachen fällt zusammen mit dem Verstummen des Einzelnen. Also der Lobpreis ist das letzte Wort, die vermeintliche Apokalypsis, wenn in der Offenbarung eigentlich die Herrlichkeit und das Ganze und das Große liegt. Und dann gleichzeitig noch das hübsche Symbol, dass Adam und Eva da in dem Bötchen sitzen, die einen neuen Anfang verheißen. Also eine Kontinuität in der Schöpfung.
Ja, oder eine Arche.
Oder eben eine Arche, ganz genau. Und dann interessanterweise natürlich auch noch mit dem Vogel, dem Dämon, der da wegfliegt, ja, der den jetzt zwar nicht einen Aesop-Zweig reichte, aber...
Auf der anderen Seite steht dann aber diese furchtbare, unangenehme Person, Beverly.
Die von Anfang bis Ende auch furchtbar bleibt. Ja, ne?
Gemeindedienerin, Gemeindevorsteherin und eine ganz, ich würde mal jetzt vermuten, wir kennen alle so Typen aus unserem, wir haben alle schon mal Erfahrungen mit so Leuten gemacht. Das, was ihr dann auch vorgeworfen
immer
wird.
Immer noch ein Bibelzitat.
Dein Problem ist, dass du nicht akzeptieren kannst, dass Gott nicht den Sünder genauso liebt wie dich, dass obwohl sie diesen vermeintlich tadellosen Lebenswandel hat, dann aber nicht mehr geliebt wird von Gott als die anderen auch.
Ja.
Wir sehen, was das bedeuten kann, das Verstummen des Lobpreises, das Verstummen der Einzelnen im Moment der Erlösung, wenn wir es so wollen, im Sonnenaufgang, sehen wir in ihr, in Beverly am Strand, den Gegenentwurf, die so in ihrer Haltung gefangen ist, dass sie selbst noch im letzten Moment der Verzweiflung versucht, mit ihren Händen ein Loch zu buddeln, in dem sie sich verstecken kann und das nicht hinnehmen kann und nicht akzeptieren kann. Und da hab ich dann auch nochmal gesagt, das bedeutet dann wahrscheinlich, in dem Moment ist das ihr Fegefeuer.
In gewisser Weise.
Dieser Verzweiflungsmoment.
Sie muss dadurch, Das ist auch die große Religionskritik an Midnight Mass, die übrigens keine Glaubenskritik ist, ganz klar. Das ist eigentlich sogar ein schönes, sogar ein letztlich sogar versöhnliches Statement zu dem, was Kirche sein kann. Aber es ist auch hier eine ganz klare Religionskritik drin. Und dann kommt bei Beverly, wenn wir nochmal auf die eschatologische Ebene gucken, sie ist sozusagen der rote Wein im Kelch. Also sie kann ja nicht anders als ewiges Leben und Erlösung, als Befreiung vom Sterben müssen zu sehen. Ja, also sie ist zu nah dran bei dem, wie man ewiges Leben missverstehen kann. Denk an all unsere Zombie-Sachen, Auferstehung heißt, der Körper kommt als Untoter wieder. Und in diesem Fall Vampire ja auch. In ihrem Fall heißt ewiges Leben, nicht sterben zu müssen. Aber das ist ja gar nicht die christliche Botschaft.
Ja, that's not how he works.
Ja, genau, that's not how it works. Also Gott ist da kein Hampelmann, zu dem man zum Wunscherfüller oder zum Überwinder, überwinden ist ja genau falsch, zum Wegzaubern der Ängste, sondern du musst die Angst überwinden, das heißt, du musst durch das dunkle Tal.
Die Religionskritik, die du ansprichst, wird ja artikuliert in einem der anonymen Alkoholikertreffen von Riley mit Father Paul in dem Gemeindezentrum, wo Riley seine Sicht auf Religion ganz deutlich macht. Und das ist dann so klassische marxische Religionskritik. Das ist so, die Religion ist dafür da, damit wir das hier alles klaglos hinnehmen. Ja. Die Umweltkatastrophe, die auf dieser Insel passiert ist, so, das nehmen wir alles klaglos hin. Und wir müssten dann natürlich sagen, das ist ja aber nicht der Sinn von Religion. Und interessanterweise sitzt dann eben Beverly dem gleichen Irrtum auf, denn für sie ist Religion dann eben Thoughts and Prayers. Ne? Wir sind in Gedanken und in Gebeten bei den Opfern.
Ja.
Das aber Religion auch fordert, vor allen Dingen ein Gott, der aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausführt, eben nicht die Missstände zu akzeptieren und klaglos hinzunehmen, sondern,
ja, richtig,
sondern da etwas auch initiativ zu werden, um aus dem Sklavenhaus herauszukommen, um das jetzt in dem biblischen Bild des Sklavenhauses Ägyptens zu nehmen. Aber das wären jetzt in der Serie eben die Verhältnisse auf dieser Insel, die kaputte Umwelt und die kaputte Gemeinschaft und die kaputte Lebensgrundlage, ein gesundes Wirtschaften ist da nicht mehr möglich. Und das sind eigentlich nur noch so die letzten Überlebenden. Und dann kommt dieser junge Priester und sagt, ich verspreche euch hier eine Auferstehung. Und alle sitzen dem Irrtum auf, dass diese Auferstehung etwas mit Wundern zu tun hat, dass wieder Lahme gehen können.
Ja. Ja.
Und der Einzige, der es blickt und sagt, hier stimmt was nicht, ist der muslimische Sheriff. Der sagt, aber das ist nicht, wie Gott wirkt.
Ja. Ja. Und diese Wunder, wie zum Beispiel ein Sheriff, der weiterlebt, obwohl seine Frau ohne Antworten eines Gottes gläubig bleibt und weitermachen kann. Seine Frau stirbt ja an Krebs und sagt, ich habe
also immer nicht Respekt. In der Serie, die ist schon
vorher genau, richtig. Tot. Und es ist ein Wunder, dass so jemand weiter einem Gott vertraut, der ihm keine Antworten darauf gegeben hat. Es ist ein Wunder, dass ein kleines Mädchen, das gelähmt ist, dem Schützen, der im Suff sie angeschossen hat, vergeben kann, dass dieser Mann, der sich dann in Suff und Ignoranz und Arschigkeit geflüchtet hat, diese Vergebung annehmen kann und in Tränen zusammenbricht und sein Leben ändert, umkehrt. Ja, großer Begriff. Und diese Wunder, diese echten Wunder, die finden immer so nur am Rand statt. Ne? So ein bisschen,
aber man muss dann genau hinschauen.
Erzählen und so, ja? Weil du abgelenkt wirst von Zaubertricks, von Augenwischereien, die in eine falsche Richtung führen. Und Priester und die Küsterin dort, die symbolisieren ja das, was die Gefahr bei Religion ist. Er ist der blauäugige Euphoriker und Fanatiker, der durch ein Irrtum vom Wesentlichen abgelenkt wird. Und sie ist das, was passiert, wenn Religion zu Ritual und Politik wird. Auch das wird ja irgendwo gesagt, ne? Wenn das Ritual das, worauf es hinweist, übersteigt oder hinter sich lässt. Und Religion, die leer ist von der persönlichen Suche nach dem, worauf es ankommt, nämlich dem Wesentlichen, dem ewigen Leben, der Suche nach Gott, der frohen Botschaft und so weiter. Also wo dann das Konstrukt dann wichtiger ist, nämlich meine Deutungsmacht durchzusetzen, das ist ja ihr ganz wichtig. Und dahinter eben nicht mehr steht, Religion ist, wir finden eine Sprache für das, was wir gemeinsam glauben, erfahren zu haben. Ja, das ist die Religionskritik dabei. Aber ansonsten ist, glaube ich, ganz viel Gutes und viele gute Hinweise dabei, was es stattdessen sein kann und wo die Kraft liegt.
Ja, Uwe, ich muss jetzt aber sagen, bevor wir zum Ende kommen, weshalb ich auch der Meinung bin, dass die vorletzte Folge die stärkste ist.
Okay.
Also meiner Meinung nach,
ja,
wo es mich auch wirklich gegruselt hat, wo mich ein Grusel überkommen hat. Und zwar in Vorbereitung auf die Ostervigil. Gehen Beverly und der Ortsvorsteher, der Bürgermeister mit seiner Frau und seiner Tochter Lisa, die gelähmt war, durchs Dorf und singen, um die Gemeinde zu sammeln.
Ja, die Gesänge waren übrigens sehr schön.
Ja, natürlich. Und das denkt man auch. Dann ist dieser Kerzenumzug und der Gesang und das verfängt auch.
Oh ja.
Ja, und ich musste auch denken, war schön.
Ja.
Aber dann hat man im Hinterkopf, in diesem Viererteam, die anfangen, da sind jetzt alle versammelt. Da ist die kühle, kalkulierende Beverly, die ihre Deutungshoheit durchsetzen will und dem Bösen dient in diesem Fall, weil sie dem Dämon die Leute zuführt.
Ja.
Da ist ihr willfähriger, charakterschwacher Gehilfe, der eigentlich der Bürgermeister der Gemeinde ist.
Ja.
Seine Frau und seine Tochter, die noch nicht wissen, was passiert, weil sie eine positive Erfahrung gemacht haben, da gerne mitmachen. Und ich habe mich dann eben da reingefühlt und dachte, was ist, wenn das System korrumpiert ist? Und in der Serie geht es jetzt um Vampire, aber es ist ja nicht schwer in der aktuellen Zeit, dass hier in Europa und in Deutschland sich die Kirche anzugucken, in welcher Verfassung sie jetzt gerade ist. Ja? Und eine schöne Prozession zu machen mit tollen Liedern und mit Kerzen und das verfängt, aber mir ging es so, ich konnte diese Szene, und das war da, wo ich den Grusel hatte, nicht schauen, ohne zu denken, was ist, wenn das System korrumpiert ist. Ich konnte diese Szene nicht schauen, ohne nicht auch daran zu denken, was es heißt, willentlich oder unwillentlich, unwissentlich in einem korrumpierten System zu stehen und zu arbeiten.
Ja.
Und das war für mich der eigentliche Grusel an der Serie.
Ist auch ein Grusel, von daher ist das Symbol unglaublich stark.
Uwe, machen wir einen Strich drunter. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser Folge der Popcorn-Pilger, zu anderen Folgen der Popcorn-Pilger natürlich auch gerne. Ihr könnt auf unsere Homepage gehen, www.popcornpilger.de. Da findet ihr alle Hinweise, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns auch auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Und wir hören uns in dem Setting in 14 Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute. Die Popcornpilger sind eine Produktion von Uwe Reck-C-Stein und Fabian Apel. Verantwortlich für den Inhalt sind Uwe Reck-C-Stein und Fabian Apel. Schnitt und Produktion Fabian Apel. Alles Weitere auf www.popcornpilger.de. Thank you.